Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und über das apostolische Glaubensbekenntnis mit euch zu sprechen. Matthias hat es eben schon gesagt, es geht in Gottes Wort nicht nur darum, dass wir von Herzen glauben, sondern auch, dass wir mit dem Munde bekennen. Und über diese Frage wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen. Wenn dich jemand fragt, sag mal, ich habe gehört, du bist Christ. Kannst du mir mal erklären, was ihr als Christen so glaubt? Ja, ich bin daran wirklich aufrichtig interessiert. Es geht mir nicht darum, dass ich mich über dich lustig machen will, sondern mich interessiert, was glaubt ihr Christen eigentlich? Was würdest du nehmen? Worauf würdest du zugreifen, um das zu erklären? In der Geschichte der Kirche haben die meisten Christen, wenn sie das gefragt wurden, auf das apostolische Glaubensbekenntnis zurückgegriffen. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist neben dem sogenannten nizänischen Glaubensbekenntnis das mit Abstand am weitesten verbreitete christliche Glaubensbekenntnis der Welt. Ja, hier im Westen, also in den westlichen Kirchen, katholische Kirche, evangelische, anglikanische, ist es sogar das bekannteste Bekenntnis von allen. Ja, als Europa damals christianisiert wurde, so im Frühmittelalter, da sind viele Leute zum Glauben gekommen. Zugegeben, längst nicht alle von Herzen, aber viele Leute haben auch angefangen, wirklich von Herzen danach zu fragen, was glauben diese Christen eigentlich? Und dann kam man natürlich von Seiten der Kirche vor die Frage, okay, was vermitteln wir jetzt eigentlich den Menschen, wenn sie uns fragen, woran glaubt ihr Christen? Was soll man eigentlich glauben als Christ? Und deswegen hat man sich überlegt und so eine Art Kanon, so einen Katalog erstellt, wo man gesagt hat, okay, das sind Dinge, die müssen Leute einfach wissen, um Christen zu sein. Und in den meisten dieser Kataloge hat man drei Dinge mit aufgenommen. Die 10 Gebote, das Vaterunser und das apostolische Glaubensbekenntnis. Manchmal hat man dann noch Erklärungen, was Taufe und Abendmahl sind, mit dazugenommen. Aber die drei Bestandteile gab es immer. Vater unser, 10 Gebote und das apostolische Glaubensbekenntnis. Und dann war in der mittelalterlichen Kirche ja längst nicht alles gut, deswegen wurde die Reformation nötig. Und die Reformatoren haben natürlich einiges in der Theologie geändert, nicht indem sie es neu erfunden haben, sondern indem sie zurück sind zu dem, was Gottes Wort wirklich sagt. Aber spannenderweise haben sie diese Elemente beibehalten. Die 10 Gebote, das Vaterunser und eben das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, das sieht man schon bei Martin Luther zum Beispiel. In seinem kleinen Katechismus behandelt er diese 5 Themen. Die 10 Gebote, Vaterunser, Glaubensbekenntnis und dann eben noch Taufe und Abendmahl. Und auch im Heidelberger Katechismus wurde das dann so gemacht. Auch der enthält Erklärungen zu diesen 5 Teilen. Heidelberger Katechismus hat hier im Siegerland ja eine lange Tradition. Und ich habe erst letztens einen Artikel gelesen, sehr spannend, über die Gründung des Siegerländer Gemeinschaftsverbands. Und ein Grund, den damals die Gründungsväter angeführt haben, ist, dass in der evangelischen Landeskirche eben weggegangen wurde von den Wahrheiten, die der Heidelberger Katechismus gelehrt hat, aus der Bibel zusammengefasst, und dass man hingegangen ist zu einem ja vernunftgeleiteten, aufgeklärten Glauben, der sich eben wegbewegt hat vom Wort Gottes und den Wahrheiten von Gottes Wort. Und wenn wir jetzt in den Heidelberger Katechismus schauen, wie erklärt er jetzt den Glauben? Er fragt am Anfang die ganz bekannte Frage nach dem einzigen Trost und dann kommt er aber ziemlich schnell auf unser Problem zu sprechen. Er sagt, unser Problem ist, wir brauchen Errettung. Dann erklärt er, die Lösung für dieses Problem unserer Sünde ist Christus und sein Werk am Kreuz. Das Ding ist nur, für wen gilt dieses Werk am Kreuz? Denn offensichtlich ist, dass nicht alle Menschen Christen sind, dass nicht alle gerettet werden. Da ist die Bibel ziemlich klar. Und deswegen sagt der Katechismus als Nächster, der Weg zur Errettung, der Weg dafür, dass das, was Jesus getan hat, dir gilt, ist der Glaube an Jesus. Der erklärte Heidelberger Katechismus, was dieser Glaube ist. Und er sagt, wahrer Glaube, das bedeutet, du musst Dinge wissen, du musst diese Dinge, die du weißt, für wahr halten. Und dann musst du drittens mit deinem ganzen Herzen diesen Dingen vertrauen. Das ist Glaube.
Wissen, viel Wahrheiten und herzliches Vertrauen. Und daraus ergibt sich dann die nächste Frage. Okay, und was muss ich wissen? Was muss ich für Wahrheiten? Welchen Wahrheiten muss ich von Herzen vertrauen? Und an diesem Punkt zitiert der Heidelberger Katechismus das apostolische Glaubensbekenntnis und erklärt es dann. Ihr könnt mal gerne aufschlagen in den ausgeteilten Büchern, Seite 30 im Heidelberger Katechismus hier. Ich lese da mal auf Seite 30 die Frage 22. Ja, die kommt jetzt direkt im Anschluss daran, nachdem gefragt wurde, okay, was ist Glaube? Das wurde jetzt erklärt.
Und jetzt die Frage, ist aber notwendig zu glauben? Und dann antwortet der Heidelberger Katechismus oben auf Seite 30, alles, was uns im Evangelium verheißen wird, wie es unser allgemeines, unbezweifeltes, christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst lehrt. Ja, der erste Teilsatz, der ist ja schön, aber auch ein bisschen nichtssagend. Alles, was uns im Evangelium verheißen wird, na, das ist sehr viel und da gibt es auch sehr viele Interpretationen zu. Aber dann spezifiziert der Katechismus das und sagt, wie es unser allgemeines, unbezweifeltes, christliches Glaubensbekenntnis lehrt. Und er meint eben damit das apostolische Glaubensbekenntnis, das Grundbekenntnis eines Christen. Damit sagt er, das apostolische Glaubensbekenntnis ist so was wie die absolute Grundlage. Es fasst die absoluten Grundlagen der Bibel zusammen. Ja, wir könnten sagen, sowas wie die Grundschule des christlichen Glaubens, das ABC des christlichen Glaubens, die Grundrechnerarten des christlichen Glaubens. Und danach geht er einfach Frage für Frage, Aussage für Aussage aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis durch und erklärt jeden einzelnen Satz, sogar jeden einzelnen Teilsatz. Und diese Erklärung umfasst ungefähr ein Viertel des Katechismus. Also ungefähr ein Viertel des Katechismus beschäftigt sich mit nichts anderem, als dieses Glaubensbekenntnis zu erklären. Und daran sehen wir, in diesem Glaubensbekenntnis sind die absolut wesentlichen Inhalte unseres Glaubens zusammengefasst. Das Thema für heute lautet ja vom Glaubenskampf zum Glaubensbekenntnis. Und ich möchte davon ausgehend über dieses apostolische Glaubensbekenntnis heute drei Dinge erklären. Zum einen den historischen Hintergrund. Das ist dieser Glaubenskampf, von dem Matthias schon gesprochen hat. Dann den Inhalt. Was fasst das apostolische Glaubensbekenntnis eigentlich konkret zusammen? Wie ist es aufgebaut? Das können wir nicht allzu ausführlich machen an so einem Abend, aber mal so grundlegend. Und als drittes dann, warum ist es gut, das apostolische Glaubensbekenntnis auch noch heute als Christen, als Gemeinde zu bekennen? Also historischer Hintergrund, dann der Inhalt und zuletzt, warum ist es gut, das auch heute noch zu bekennen? Fangen wir an mit dem historischen Hintergrund. Wenn man die Frage stellt, woher kommt das apostolische Glaubensbekenntnis und wann wurde es geschrieben, dann kommen Historiker schnell ins Schlingern. Ja, Matthias hat ja gesagt, ich habe früher Geschichte unterrichtet und es ist immer ganz praktisch in der Geschichte, wenn man ganz genau sagen kann, zu diesem Datum ist etwas passiert. Das ist beim apostolischen Glaubensbekenntnis leider unmöglich. Warum? Weil das apostolische Glaubensbekenntnis ein Bekenntnis ist, was gewachsen ist. Ja, in seiner grundlegenden Form, noch ziemlich kurz, gab es das schon im 2. Jahrhundert. Also ziemlich bald nach Abschluss des Kanons der Bibel gab es schon ein kurzes Bekenntnis und das ist dann mit den Jahrhunderten danach immer weiter gewachsen. Und zwar immer dann, wenn es einen Glaubenskampf gab, wenn irgendeine theologische Frage umstritten war, wo Christen dann gesagt haben, das ist so wichtig, es gehört zu den absoluten Grundlagen unseres Glaubens. Immer dann hat man das Bekenntnis etwas erweitert. Und deswegen ist die Frage, wann wurde es geschrieben, nicht so eindeutig zu beantworten, sondern es ist zwischen dem 2. und dem 5. Jahrhundert Stück für Stück gewachsen. Und die Gestalt, wie wir es heute haben, die stammt aus dem 5. Jahrhundert. Der Ursprung, also der ursprüngliche Kern, waren Taufbekenntnisse. Wenn Menschen damals zum Glauben gekommen sind, dann sollten sie eben vor ihrer Taufe ihren Glauben bekennen. Und dafür hat man eben diese Grundform formuliert, die dann immer weiter gewachsen ist. Und wenn wir jetzt hören, okay, es ist entstanden vom 2. bis zum 5. Jahrhundert, dann könnte man ja die Frage stellen, okay, apostolisches Glaubensbekenntnis, Das klingt ja so, als hätten es die Apostel geschrieben. Aber das hat man tatsächlich eine Zeit lang geglaubt, dass man es direkt von den Aposteln hat, aber das hat sich kirchengeschichtlich als falsch erwiesen. Und trotzdem ist es, glaube ich, nicht falsch, es apostolisch zu nennen, weil die Wahrheiten, die darin zusammengefasst sind, die sind sehr apostolisch, auch wenn es nicht die Apostel selbst geschrieben haben. Eines der entscheidenden Ereignisse und vielleicht der entscheidende Glaubenskampf, der das apostolische Glaubensbekenntnis so geformt hat, wie wir es heute haben, das ist der Glaubenskampf, den die Kirche im 4. Jahrhundert durchkämpft hat. Und zwar die Frage, was bedeutet es, dass unser Gott ein Dreieiner-Gott ist? Ja, ziemlich klar ist, Christen haben von Anfang an daran geglaubt, das haben sie ja vom Alten Testament, von den Juden übernommen, es gibt einen Gott. Ja, das Schma Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. Gott ist einer. So, und dann gibt es aber Jesus. Jesus ist in dieser Welt und Jesus sagt von sich, ich bin Gottes Sohn. Und genau das hat Christen von Anfang an herausgefordert. Und von Anfang an hat man als Christ auch bekannt, ja, Jesus ist auch Gott. Aber wie ist das jetzt eigentlich damit in Einklang zu bringen, dass Gott einer ist? Und die ganzen ersten Jahrhunderte der Kirche hat man über diese Frage diskutiert. Man war sich eigentlich immer weitgehend einig, dass Jesus Gott ist, bis irgendwann mal ein Lehrer aufgetreten ist und der gesagt hat, das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Wenn Gott einer ist, dann ist Gott einer, nämlich der Vater. Und Jesus ist zwar ein hohes Geschöpf, er ist auch geschaffen worden vor allen anderen und er ist auch über allem anderen, was geschaffen wurde, aber er ist eben nur das, nur ein Geschöpf. Dieser Mann hieß Arius und seine Anhänger hat man Arianer genannt. Und die haben die Kirche damals sehr herausgefordert. Und im 4. Jahrhundert, also zwischen 300 und 400, gab es zahlreiche Treffen von Kirchenvertretern, die gekämpft haben und damit gerungen haben. Wie ist das jetzt genau? Und schlussendlich, nachdem man lange gemeinsam die Bibel gewälzt hat, gekämpft hat, hat man dann festgestellt, die Bibel lehrt, es gibt tatsächlich nur einen Gott, aber diesen Gott in drei Personen. Drei Personen, die unterschieden werden müssen, die aber nicht voneinander getrennt werden dürfen. Wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott in drei Personen. All diese drei Personen sind Gott und sie sind zusammen der eine wahre Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Frage, an der sich alles aufgehängt hat, war eigentlich die Frage, wer ist Jesus? Ist er nur ein hohes Geschöpf oder ist er Gott selbst? Die Antwort, die man gegeben hat, ist die Lehre der Dreieinheit oder Dreieinigkeit. Und diese Lehre hat man zusammengefasst in dem sogenannten Nizänischen Glaubensbekenntnis. Das heißt so, weil es geschrieben wurde in einem Vorort von Konstantinopel, heute Istanbul, mit Namen Nicäa. Und dort hat man sich zweimal getroffen, einmal 325, also eher am Anfang des 4. Jahrhunderts, und dann nochmal 381, also am Ende des 4. Jahrhunderts, und hat bei diesen beiden Treffen dieses Bekenntnis formuliert. Es wird auch heute noch in Kirchen bekannt, vor allem an hohen Feiertagen. Es ist ein bisschen länger als das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber für unser apostolisches Glaubensbekenntnis ist heute Folgendes wichtig. Das Nizänische Glaubensbekenntnis ist gegliedert nach den drei Personen der Dreieinigkeit und bekennt ihre Gottheit. Die Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und an dieser Dreigliederung hat sich dann auch das apostolische Glaubensbekenntnis orientiert. Ich habe ja gesagt, es hat sich immer weiterentwickelt, es wurde immer größer. Und durch diese ganzen Kontroversen im 4. Jahrhundert hat man eben eindeutig festgehalten, auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, die drei Personen des Dreieinen Gottes. Und wie wichtig es ist, dass man das bekennt, wird dann deutlich, wenn wir darüber nachdenken, was ist die Lehre der Dreieinigkeit eigentlich? Es ist die grundlegendste und fundamentalste Lehre des christlichen Glaubens. Ohne diese Lehre, ohne diese Auffassung gibt es kein Christentum. Und so hat das apostolische Glaubensbekenntnis eben dieses Bekenntnis zum dreieinen Gott und diese Struktur übernommen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, und ist so geprägt worden vom Nizänum, von diesem Glaubenskampf im 4. Jahrhundert, der viele, viele Menschen sehr viele Nerven gekostet hat, der schlussendlich dazu geführt hat, dass sich die Kirche gespalten hat in eine Kirche, die sich zur Dreieinigkeit bekannt hat. Das nannte man damals die katholische Kirche, im Sinn von die allgemeine Kirche, die das bekennt, was allgemein bekannt wird. Und dann eben die Arianer, also die, die die Gottheit von Jesus abgelehnt haben. Aber es war klar, nachdem dieses Bekenntnis formuliert war, wir können nicht mehr gemeinsam in einer Kirche bleiben. Und die arianische Kirche hat sich dann auch mit der Zeit aufgelöst. Sie ist in der Geschichte verschwunden. So viel mal zur Geschichte. Ich möchte jetzt nicht zu viel in die Details gehen, aber ich denke, es ist deutlich geworden, es gab einen großen Kampf um diese Frage. Und am Ende dieses Kampfes stand ein konkretes Glaubensbekenntnis, was wir datieren können, nämlich das Nizänum. Und im Hintergrund wurde dieses apostolische Glaubensbekenntnis eben immer weiter geschrieben und maßgeblich von diesem Nizänum und damit auch von diesem Glaubenskampf beeinflusst. Das, was den Glaubenskampf beantwortet hat, war ein konkretes Bekenntnis, wo drin steht, was lehrt die Bibel, was sollen wir als Christen bekennen. Und das wollen wir uns jetzt ein Stück weit anschauen. Worum geht es eigentlich im apostolischen Glaubensbekenntnis? Und ich möchte es dazu einfach mal vorlesen. Ihr findet es wieder auf Seite 30. Und der Heidelberger Katechismus zitiert es als nächstes in Frage 23. Wie lautet dieses Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der Aufbau dieses Bekenntnisses, und das sieht man schon daran, wie es hier gegliedert ist in drei Abschnitte, ist eben orientiert an der Dreieinigkeit. Der erste Abschnitt geht über Gott den Vater, der zweite Abschnitt über Gott den Sohn, Jesus Christus, und der dritte Abschnitt über Gott den Heiligen Geist. Und genau daraufhin weist uns auch der Heidelberger Katechismus, wir brauchen nur weiterzulesen, Frage 24. Wie wird dieses Glaubensbekenntnis eingeteilt? Antwort in drei Teile. Der erste handelt von Gott, dem Vater und unserer Erschaffung. Der zweite von Gott, dem Sohn und unserer Erlösung. Der dritte von Gott, dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Wir sehen hier also, dass im apostolischen Glaubensbekenntnis verschiedene Taten in dieser Welt den drei Personen zugeordnet werden. Ja? Der Vater hat die Welt geschaffen. Der Sohn hat die Welt erlöst und der Heilige Geist heiligt die Welt. Damit wird nicht ausgesagt, das will weder der Heidelberger Katechismus sagen, noch das apostolische Glaubensbekenntnis, dass nur diese eine Person mit dieser Aufgabe betraut ist. Ja, wenn wir uns zum Beispiel die Schöpfung angucken, sagt die Bibel, okay, der primär diese Welt geschaffen hat, ist der Vater. Aber wir lesen, zum Beispiel direkt am Anfang in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Der Heilige Geist war dabei. Und wir lesen, dass alles durch Jesus Christus erschaffen wurde. Das heißt, auch Jesus Christus war dabei. Es ist das Werk des Dreieinen Gottes, aber eine Person wird eben besonders betont und einen Schwerpunkt darauf gesetzt. Der erste Teil spricht eben vom Vater und unserer Erschaffung. Man bekennt sich zu Gott, der der Schöpfer ist, der alles gemacht hat. Der zweite Teil, der mit Abstand längste Teil des Glaubensbekenntnisses, spricht von dem Sohn und unserer Errettung. Jesus wird als Gottes Sohn bekannt, das heißt, in der Nachfolge des nizänischen Glaubensbekenntnisses wird bekannt, dass Jesus wirklich Gott ist. Und danach geht es um sein Werk der Erlösung, was er vollbracht hatte, als er hier auf der Erde war und Mensch wurde. Und zwar hat dieses Werk der Erlösung, wie es hier dargestellt wird, so die Form eines großen V. Wir sehen erst den Weg von Jesus nach unten, man nennt das den Erniedrigungsweg, und dann den Weg von Jesus wieder nach oben, den Weg der Erhöhung. Ja, der Weg der Erniedrigung ist seine Menschwerdung, also Weihnachten, wenn man so will. Dann sein Leiden, Karfreitag, wenn man so will, bis zu seinem Tod am Kreuz. Und der etwas komplizierten Aussage, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Das ist der Tiefpunkt. Und danach geht es aufwärts, seine Auferstehung an Ostern, seine Himmelfahrt, sein Sitzen zur Rechten seines Vaters und dann schlussendlich, das ist, was noch kommt, nämlich seine Wiederkunft in Herrlichkeit, wo er diese Welt richten wird. Also ihr seht so eine Art V, Erniedrigungsweg des Sohnes und dann wieder den Weg der Erhöhung. Am Ende dann eben der Ausblick auf das Gericht. Und im letzten, im dritten Teil geht es dann um den Heiligen Geist. Und zunächst wird über den Heiligen Geist gesagt, dass er die Kirche, die Gemeinde schafft als Gemeinschaft der Heiligen. Mit Heilige sind nicht irgendwelche besonderen Christen der Geschichte gemeint, die jetzt ein Sankt davor tragen und besondere Werke getan haben, die uns dann auch noch zugerechnet werden oder sowas, wie es die katholische Kirche lehrt, sondern Gemeinschaft der Heiligen meint einfach Gemeinschaft der Christen. Heilige ist in der Bibel ein anderes Wort für uns Christen. Und gerade deswegen, weil der Heilige Geist der ist, der die Kirche, der die Gemeinde schafft, deswegen sind die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Erschaffung der neutestamentlichen Gemeinde am selben Tag passiert, nämlich am Pfingsten. Der Heilige Geist und die Gemeinde gehören ganz eng zusammen und genau das bekennt hier das Glaubensbekenntnis. Und was der Heilige Geist dann noch macht, neben dem, dass er uns zusammenstellt in der Gemeinde, er wendet das Werk von Christus auf unsere Herzen an. Jesus hat es vor 2000 Jahren am Kreuz vollbracht, aber der Heilige Geist lebt in uns und wendet das, was Christus vollbracht hat, auf unsere Herzen an, nämlich die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Die Aussagen, die hier im apostolischen Glaubensbekenntnis gemacht werden, sind die absolute Grundlage unseres Glaubens. Das erkennt man schon daran, dass wir die großen Feiertage des Kirchenjahres dort alle wiederfinden. Ja, Weihnachten, Karfreitag, Ostern und dann indirekt durch das starke Bekenntnis zum Heiligen Geist und zur Gründung der Gemeinde auch Pfingsten. Es gibt einige wenige Aussagen, die sind etwas kompliziert und auf die möchte ich jetzt gesondert eingehen, weil sie Christen immer wieder irritieren. Und zwar ist es zum einen diese Aussage über Jesus, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Oder in älteren Varianten des Glaubensbekenntnisses heißt es auch, hinabgestiegen in die Hölle. Es ist bis heute schwierig und unklar zu rekonstruieren, was haben eigentlich die Autoren damals in der frühen Kirche damit gemeint, mit dieser Aussage. Manche sind dann gerade im Mittelalter davon ausgegangen, dass Jesus tatsächlich zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung irgendwo im Totenreich war und da gepredigt hat. Man ist davon ausgegangen, von der Stelle in 1. Petrus Kapitel 3, wo es heißt, dass er den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Aber vermutlich ist damit ein Ereignis gemeint zur Zeit Noahs, also viele, viele Jahre vorher, und nichts, was Jesus gemacht hat, als er tot war. Die allermeisten evangelischen Ausleger lehnen diese Deutung ab. Und deswegen ist die gängige Auslegung unter evangelischen Christen, zu sagen, dieses hinabgestiegen in das Reich des Todes oder hinabgestiegen in die Hölle, das ist nicht, dass man sagt, okay, Jesus ist jetzt noch eine Stufe irgendwie runtergestiegen, sondern das bringt das auf den Punkt, was am Kreuz passiert ist. Ja, bisher bekennt das Bekenntnis, ja, er ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das sind alles äußerliche Dinge, die mit Jesus passiert sind. Und da könnte man noch denken, die eigentliche Tragik des Kreuzes ist einfach nur, dass ein unschuldiger Mensch eben umgebracht wurde und gestorben ist. Aber die Tragik geht noch viel weiter. Die Tragik ist ja, dass Gott seinen Zorn über Jesus ausgegossen hat, dass Jesus wirklich eine im übertragenen Sinne Hölle erlebt hat, weil er Gottes Zorn für uns getragen hat. Als Jesus im Garten Gethsemane war, da hat er nicht gebetet, lass das Kreuz an mir vorübergehen oder lass die Leiden oder die Schmerzen an mir vorübergehen. Er hat sich nicht darauf gefreut, aber das war nicht sein Gebet, sondern sein Gebet war, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Das eigentlich Schreckliche an Karfreitag ist, dass der Vater den Zorn über die Sünde über Jesus ausgegossen hat. Und dieses Erleben, was wir bildlich nicht darstellen können, das kommt in dieser Aussage zum Ausdruck, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es bringt nochmal auf den Punkt, ganz am Ende dieser Ereignisse von Karfreitag, was Jesus durchgemacht hat für uns, um uns zu erlösen. Die Hölle ist sozusagen das innere Leiden, ertrank den Zorn Gottes für mich. Auch dazu können wir mal aufschlagen, die Erklärung dazu, und wir blättern einfach mal weiter. Ich habe ja gesagt, jetzt wird Frage für Frage, Aussage für Aussage das erklärt. Und wir können mal gehen auf die Seite 44. Seite 38, Entschuldigung, Seite 38. Frage 44, das ist oben auf der Seite. Warum folgt die Aussage, hinabgestiegen zu der Hölle oder hinabgestiegen in das Reich des Todes? Weil mir damit zugesagt wird, dass ich selbst in meinen schwersten Anfechtungen gewiss sein darf, dass mein Herr Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hatte. Aber wir haben ja im Volksmund bei uns so diese Aussage, er ist durch die Hölle gegangen. Und genau das ist das, was Jesus erlebt hat, so schlimm wie kein Mensch vor ihm, für uns an unserer Stelle am Kreuz. Eine zweite Sache, die Christen irritiert ist, das heißt dann im letzten Teil, ich glaube an den Heiligen Geist und an die heilige christliche Kirche. Da sagen Christen, okay, an den Heiligen Geist glauben, klar, aber an die Kirche glauben? Und das Wichtige ist, hier steht nicht, ich glaube an den Heiligen Geist und ich glaube an die Kirche, als könnte mich die Kirche irgendwie erretten. Sondern es geht einfach darum, dass wir glauben, dass es sie gibt. In der originalen Formulierung wird das sehr deutlich, da glauben wir an den Vater, wir glauben an den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist und wir glauben wörtlich die Kirche. Also wir glauben einfach, dass sie da ist, dass Gott sie geschaffen hat. Wir glauben nicht an sie in dem Sinn, dass wir an sie, auf sie vertrauen oder so etwas. Wir glauben, dass es sie gibt, wie wir verschiedene andere Dinge glauben, dass sie wahr sind, zum Beispiel, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dass wir Christen sind durch den Glauben an Jesus, das sind alles Dinge, die wir für wahr halten. Aber wir glauben ausschließlich an Gott, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Deswegen darf man das auch nicht verwechseln. Und eine letzte Frage, die Christen irritiert, ist das Bekenntnis zur katholischen Kirche. Das ist hier jetzt in der Fassung nicht mehr drin. Aber die eigentliche, die ursprüngliche Fassung des Glaubensbekenntnisses bekennt am Ende im letzten Absatz, ich glaube an den Heiligen Geist und dann die heilige katholische Kirche. Und man hat das dann in allen evangelischen Kirchen und Gemeinden umformuliert und ersetzt. Entweder durch die Formulierung die heilige christliche Kirche, also katholisch durch christlich ersetzt, oder man hat es durch die Worte allgemein und christlich ersetzt, also die heilige allgemeine christliche Kirche, so steht es hier im Heidelberger Katechismus. Und diese ganzen unterschiedlichen Formulierungen, die kommen natürlich daher, dass durch die Reformation der Begriff katholisch eine ganz bestimmte Bedeutung bekommen hat, nämlich römisch-katholisch und damit nicht der Reformation gemäß. Das Ding ist, wie katholisch hier ursprünglich verwendet wurde, ist nicht im Sinn von römisch-katholisch mit Papst, Maria und was weiß ich nicht alles, sondern katholisch im Sinne der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Ursprünglich bedeutet katholisch nämlich allgemein. Und allgemein bedeutet, wir sind die Kirche, die den wahren christlichen Glauben bekennt. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Glaubenskampf von damals, als das Nicänum formuliert wurde. Da war das katholische Bekenntnis das Bekenntnis zum dreieinen Gott. Und die Arianer, die Irrlehrer, die gesagt haben, Jesus ist nicht Gott, die waren außerhalb der katholischen Kirche. Wenn man die Katholizität der Kirche bekannt hat, bedeutet das, wir glauben, die Kirche ist auf der ganzen Welt allumfassend. Und das ist etwas, was neu wurde mit Pfingsten. In dem Sinn könnten wir sagen, an Pfingsten ist die Gemeinde, ist das Volk Gottes katholisch geworden. Bis dahin war es reduziert auf ein Land, nämlich auf das Land Israel, auf das Volk Israel. Und jetzt gibt es Christen, Kinder Gottes in jedem Land der Erde. Und das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von katholisch, allumfassend. Und in dem Sinn hat man hier eben die heilige katholische Kirche bekannt. Nicht die Institution mit dem Papst in Rom oder so etwas, sondern einfach die Tatsache, dass die Gemeinde etwas ist, was die ganze Welt umfasst und nicht zum Beispiel auf unsere Gruppe reduziert ist. Die Herausforderung ist eben durch die Reformation, durch die Spannungen, die dadurch entstanden sind, hat der Begriff katholisch eben einen negativen Klang bekommen und ist heute äußerst missverständlich. Und deswegen hat man ihn dann in den meisten evangelischen Kirchen und Gemeinden ersetzt durch allgemein. Das ist das, was das Wort eigentlich bedeutet. Und wenn man jetzt bekennt, die heilige allgemeine Kirche, ja, was heißt das denn? Deswegen bekennen auch viele Kirchen und Gemeinden einfach die heilige christliche Kirche. Das sind so, ich sag mal, drei Missverständnisse oder drei Fragen, die einem kommen, wenn man dieses Glaubensbekenntnis liest. Viele andere Dinge sind zwar heute in unserer Kultur hoch umstritten, aber eben nachvollziehbare, grundlegende Wahrheiten unseres Glaubens. Gott hat diese Welt wirklich erschaffen. Sie ist nicht aus Zufall entstanden. Jesus Christus ist wirklich vom Heiligen Geist gezeugt worden und Maria war wirklich Jungfrau. Ja, jedes Jahr an Weihnachten kann man sicher sein, dass die großen Zeitungen in Deutschland jetzt wieder irgendeinen Experten zu Wort kommen lassen, der uns erklärt, das war gar nicht alles so und ja, dass Maria Jungfrau war, ist auch für unseren Glauben als Christen gar nicht wichtig. Es ist absolut entscheidend, denn wenn der Vater von Jesus ein ganz normaler Mensch gewesen wäre, dann wäre Jesus eben nicht Gottes Sohn. Aber empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, er hat Gott zum Vater, er hat eine menschliche Mutter und deswegen ist er der Gottmensch, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns wirklich erlösen kann. Er ist wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Ja, auch da findet man dann jedes Jahr irgendwelche Thesen und es wird durch den Islam auch immer mehr kommen, dass Jesus entweder nicht wirklich gestorben ist oder nicht auferstanden ist. Im Islam gibt es mehrere Thesen dazu. Die eine ist, Jesus war scheintot am Kreuz und die andere ist, man hat irgendwie ihn kurz vor seinem Tod oder sowas ausgetauscht gegen einen Lebenden. Auf jeden Fall ist Jesus nicht wirklich gestorben oder nicht wirklich auferstanden. Das apostolische Glaubensbekenntnis bekennt auf Grundlage der Heiligen Schrift beides. Jesus ist wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Und in einer Welt, die denkt, unser moralisches Verhalten als Menschen hat keine wirklichen Auswirkungen, bekennt das Glaubensbekenntnis, Jesus Christus wird wiederkommen und er wird die Lebenden und die Toten richten. Das Glaubensbekenntnis spricht nicht über Details zu Endzeitfragen, aber es spricht über diese eine Wahrheit, dass Jesus wiederkommt, dass er diese Welt richten wird und dass jeder Mensch sich vor ihm wird verantworten müssen. Soweit mal zu den Inhalten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wie gesagt, die absoluten Grundlagen unseres Glaubens, das ABC unseres Glaubens. Und ich möchte jetzt zum Schluss in einem dritten und letzten Punkt noch darüber sprechen, warum es gut ist, das apostolische Glaubensbekenntnis im 21. Jahrhundert heute noch gemeinsam zu bekennen. Und ich habe dafür drei Gründe mitgebracht. Der erste Grund ist, der christliche Glaube ist auch eine Sache des Verstandes. Oder anders formuliert, es geht im christlichen Glauben auch um Inhalte. Ja, wir betonen gerne als Christen, dass Glaube eine Herzenssache ist. Und es ist richtig. Ich kann nicht nur mit dem Kopf glauben. Aber es ist mehr als eine reine Herzenssache. Unser Glaube definiert sich durch Inhalte. Durch die Frage, was konkret glaube ich? Unser Glaube will bekannt werden und auf den Punkt gebracht werden. Das hat die Gemeinde übrigens schon zu neutestamentlichen Zeiten so gemacht. Ich möchte mit euch mal ganz kurz, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, drei Bibelstellen aufschlagen, wo deutlich wird, dass die ersten Christen bereits ihren Glauben auf den Punkt gebracht haben und bekannt haben. Das erste ist 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, da schreibt Paulus: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Wir würden jetzt erwarten, boah, jetzt kommt voll das Geheimnis. Ja, also irgendwas ganz Spektakuläres. Aber jetzt kommt eine erste Form eines ganz kurzen Glaubensbekenntnisses. Er schreibt: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und die Struktur, wie das hier aufgeschrieben ist, bringt viele Ausleger dazu, dass sie sagen, was Paulus hier macht ist, er schreibt nicht einfach was auf, was stimmt, sondern er zitiert aus einem Bekenntnis oder einem Lied, was damals schon in den Gemeinden bekannt wurde. Es ist sehr poetisch formuliert. Ne? Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln und so weiter. Sehr poetische Sprache, ein vermutlich ursprüngliches Kernbekenntnis, was von den ersten Christen bekannt wurde. Noch zwei weitere Beispiele. Philipper Kapitel 2. Ganz bekannte Stelle. Auch dort gehen viele Ausleger davon aus, dass Paulus hier einfach ein Bekenntnis zitiert, was damals schon in den Gemeinden herumging. Philipper 2 ab Vers 5. Und wir sehen hier wieder dieses V-Ding, was wir eben schon im apostolischen Glaubensbekenntnis gesehen haben. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Ja, Weihnachten. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, Karfreitag. Ja, V, wir sind jetzt unten. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und eine letzte Stelle, 1. Korinther, Kapitel 15. Das ist das große Auferstehungskapitel. In Korinth gab es Zweifel daran, dass wir als Christen wirklich auferstehen werden. Und Paulus antwortet darauf, 1. Korinther 15, ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Er macht jetzt so als rhetorisches Stilmittel die Möglichkeit auf, na, es kann ja auch alles Unsinn sein, was ich euch erzählt habe. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern jetzt macht er deutlich, es ist aber kein Unsinn. Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, und jetzt kommt die Bekenntnisaussage, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Ja, nach dem Motto, ihr könnt viele von denen auch noch fragen. Und in all diesen Bekenntnissen oder Urformen von Bekenntnissen, es gibt noch einige mehr in den Paulusbriefen, wird deutlich, es geht um Inhalte in unserem Glauben. Diese Inhalte wollen bekannt werden und das hat die Gemeinde von Anfang an getan. Das bringt mich zum zweiten Punkt, zum zweiten Grund, warum es gut ist, dass wir das heute auch noch bekennen. Der christliche Glaube will nämlich hörbar bekannt werden. Ja, wir haben eben gehört aus Römer Kapitel 10, ja, wer mit dem Herzen glaubt, aber wer auch mit dem Mund bekennt. Ja, wenn man so die Psalmen liest, dann könnte man ja so ein bisschen verwirrt sein. Denn ganz viel in den Psalmen ist, dass der Psalmist Gott erzählt, wer Gott ist und was Gott alles getan hat. Du Gott bist so und so, du Gott machst das und das. Und wir könnten uns doch denken, ganz ehrlich, das weiß Gott doch, wie er ist. Das weiß er doch viel besser als wir. Warum muss das sozusagen gebetet werden? Und der Grund ist, dass Gott es liebt, wenn wir seinen Namen laut bekennen. Er möchte das. Es ist eine Form von Lob und Dank unsererseits, wenn wir einfach sagen, wer Gott ist und was er getan hat, obwohl er das schon weiß. Das heißt, wir sollen laut bekennen, weil Gott sich darüber freut. Aber nicht nur das, wir sollen auch laut bekennen, weil es gut ist für die Gemeinde. Wenn wir uns gegenseitig laut unseren christlichen Glauben bekennen, zum Beispiel durch die Worte des apostolischen Glaubensbekenntnisses, dann sagen wir uns gegenseitig zu, du kannst dich auf mich verlassen, denn ich glaube das Gleiche wie du. Und wir beide oder wir alle glauben die Wahrheit. Ich finde es manchmal faszinierend, wenn ich mir in so einem Fußballspiel die Fans anschaue, die auf der Tribüne stehen. Ja, die singen dann irgendwelche Lieder, meistens gibt es nur so 3 Lieder pro Verein, die aber alle in- und auswendig können. Und dann singen sie die in voller Inbrunst. Und es geht eigentlich gar nicht mal so sehr darum, dass das jetzt immer wieder ein neues Lied ist. Wie gesagt, es gibt nur ganz wenige. Aber es wird damit zum Ausdruck gebracht, wir versichern uns gegenseitig, wir stehen zu unserem Team. Und kann man jetzt lange darüber streiten, wie sinnvoll es ist, zu einem Fußballteam, was sich sowieso jedes Jahr wieder ändert und so weiter und so fort, zu stehen? Wie viel größer ist es bei unserem wirklich fundierten, ewigen, hoffnungsvollen Glauben, unserem christlichen Glauben? Und wenn wir gemeinsam laut unseren Glauben bekennen, dann versichern wir uns gegenseitig. Wir gehören zusammen, weil wir gemeinsam zu unserem Gott gehören. Aber wir bekennen das dann nicht nur vor Gott und vor uns gegenseitig, sondern auch drittens vor der unsichtbaren Welt. Wenn wir unseren Glauben laut bekennen, dann bekennen wir das dem Teufel ins Gesicht. Ich hatte vor Jahren mal jemanden in meiner Gemeinde, er hat gesagt, ich hatte am Anfang immer total das Problem, das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen, weil ich mich immer gefragt habe, für wen mache ich das eigentlich? Ja, die Leute hier in der Gemeinde kennen das doch schon alle. Und irgendwann hat es mich dann mal wie ein Blitz getroffen. Ich sage das dem Teufel ins Gesicht. Der Teufel, der jeden Tag mich erobern will, aber ich sage dem jetzt ins Gesicht. Und weißt du was, Teufel? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Also vor der unsichtbaren Welt, dem Teufel auf der einen Seite, aber auch den Engeln. Ja, die freuen sich ja, wenn ein Mensch Buße tut und sie freuen sich darüber, wenn wir hier auf der Erde unseren Glauben bekennen. Und die letzte und vierte Gruppe, der es nützt, wenn wir laut unseren Glauben bekennen, das sind Nichtchristen, die vielleicht im Gottesdienst mit dabei sind. die hören, das ist das, was Christen glauben. Das ist der absolute Kern unseres Glaubens. Das ist das, wofür sie bereit sind zu sterben. Das ist das, von dem sie sagen, das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Und natürlich könnte man jetzt die Frage stellen, aber müssen wir dafür wirklich ein Bekenntnis nehmen, was 1500 Jahre und älter ist? Und die Antwort ist, nö, müssen wir nicht. Können auch was anderes nehmen. Aber ich glaube, es bietet sich an, denn es hat sich bewährt. Und das ist mein dritter Grund, warum es gut ist, das auch heute noch zu bekennen. Denn wir machen mit gerade diesem alten Bekenntnis deutlich, der christliche Glaube beginnt nicht mit uns. Ich habe mal einen Theologen aus den USA gehört, der hat erzählt, ja, ich habe einen Kurs gegeben, Kirchengeschichte, und wir haben dann auch über die alten Bekenntnisse geschrieben. Da hat sich eine Studentin gemeldet und gesagt, mal ganz ehrlich, das Ding ist so alt, sollte man nicht einfach mal ein neues Bekenntnis schreiben, was wir alle bekennen? Da hat er erzählt, habe ich ja geantwortet, kannst du machen, probier es doch mal aus. Die Frage ist nur, schaffst du es, ein Bekenntnis zu formulieren, was so weitgehend akzeptiert ist und über 1500 Jahre bekannt wird? Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wenn wir etwas nehmen, was schon über Jahrhunderte sich bewährt hat und bekannt wurde, stellen wir uns in eine Gemeinschaft mit denen, die uns vorausgegangen sind. In Epheser 3, Vers 18 betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus und er betet, dass sie erkennen, was die Breite, die Länge, die Tiefe von Gottes Liebe ist. Aber er betet nicht einfach darum, dass die Christen in Ephesus das erkennen, sondern er fügt etwas hinzu. Er sagt, ich bete, dass ihr erkennt, wie groß die Liebe Gottes ist und dass ihr das erkennt mit allen Heiligen. Da liest man ganz schnell drüber. Mit allen Heiligen. Heilige, wie gesagt, sind jetzt keine Superchristen, sondern es sind einfach die anderen Christen. Das heißt, wir brauchen andere Christen, um zu erkennen, wie groß Gottes Liebe ist. Das bedeutet, wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen eine Gemeinschaft der Heiligen, aber wir brauchen auch die, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Und gerade durch das Bekennen dieser uralten Grundwahrheiten stellen wir uns in die Gemeinschaft mit vielen weiteren Christen auf der ganzen Welt und in der Geschichte seiner Gemeinde. In die Geschichte von vielen weiteren Christen, die längst schon gestorben sind. Und wenn man jetzt das Glaubensbekenntnis so als Gemeinde bekennt, dann könnte einem ja ein Einwand kommen. Und ich kann den gut nachvollziehen. Der geht so. Man sagt sich, ja, ist ja schön und gut, dass wir jetzt alle unseren Glauben bekennen, aber kommt das denn wirklich von Herzen? Ja, wenn man das jetzt sonntags in der Gemeinde bekennt, und ich habe das schon mal erlebt in der katholischen Kirche oder in den evangelischen Landeskirchen, dann wird das gemacht und es wird einfach so runtergerattert. Die Menschen verstehen es nicht, die meisten glauben es auch nicht. Und vielleicht könnte man dann denken, ja natürlich soll man den Glauben bekennen, ist ja klar, wir haben es gelesen, Römer 10. Aber ist das nicht irgendwie so abgedroschen, immer wieder das Gleiche? Meine Antwort darauf ist, ja, es besteht die Gefahr, dass wir es einfach nur runterrattern, gedankenlos, aus Tradition, weil man es halt so macht, weil die anderen es machen, ohne dass es von Herzen kommt. Aber ich glaube, diese Gefahr besteht bei vielen Dingen, die wir als Christen tun, wenn wir das Vaterunser beten oder wenn wir Lieder singen. Gerade die Lieder, die wir vielleicht besonders gerne singen und besonders häufig singen. Es gibt ein altes lateinisches Sprichwort, das sagt, der Missbrauch von Dingen hebt den richtigen Gebrauch nicht auf. Ja, angewendet auf die Gemeinde. Nur weil es schlechte Predigten gibt, sollen wir trotzdem weiter Predigten hören. Nur weil in Gemeinden schlechte Lieder gesungen werden, sollen wir nicht aufhören zu singen. Wir haben gesehen, die ersten Christen hatten schon so Grundformen von Bekenntnisse, die allgemein bekannt waren. Paulus kann sie einfach zitieren in seinen Briefen. Und natürlich ist jeder aufgefordert, das, was in diesem Bekenntnis drinsteht, nicht nur irgendwie äußerlich zu bekennen, sondern von Herzen. So wie jeder dazu aufgefordert ist, nach einer Gebetsgemeinschaft nicht einfach aus Tradition Amen zu sagen, sondern von Herzen. Oder bei einem Lied von Herzen mitzusingen. Ich bin am Anfang mit der Frage gestartet. Wenn jemand zu dir kommt, der wirkliches Interesse am christlichen Glauben hat, was würdest du nehmen, um ihnen die Grundwahrheiten zu erklären? Und ich würde dir sehr das apostolische Glaubensbekenntnis ans Herz legen, denn das nehmen Christen seit Jahrhunderten. Es sind Inhalte, die darin bekannt werden, aus denen wachsen auch reife Christen niemals raus. Und wenn Christen es gemeinsam sprechen, und wenn sie das wirklich von Herzen tun, dann wird Gott geehrt. Dann versichern wir uns gegenseitig in der Gemeinde unseren Glauben. Und dann geben wir ein Zeugnis gegenüber der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wer unser König ist, dem wir dienen dürfen. Amen.